liebe Hörer, und herzlich willkommen zur heutigen 137. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde gelegentlich auch mal über was anderes als über Tabletop unterhalten. Und wir geben unsere Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter in Podcast-Form. Einmal pro Monat, meistens am letzten Sonntag. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und stellen uns euch kurz vor. Wir sind nämlich der
Mark,
der Martin,
der Johannes
und ich, der Ferdi. So, es ist ja so, wenn man Tabletop spielt, ne, das ist ja meistens keine fürchterlich schnelle Angelegenheit. Und dann hat man irgendwie so ein Tabletop-Spiel gespielt und dann ist aber entweder noch nicht Zeit zum Heimgehen oder es ist noch nicht Zeit zum Burgeressen oder es ist noch nicht Zeit für das nächste Tabletop-Spiel oder für die Runde D&D, die man noch geplant hat. Und dann braucht man irgendwas zwischendurch zum Tun. Ne? Oder vielleicht ist auch einfach Mittagspause und man braucht was zu tun, wer weiß. Viele Möglichkeiten. Und aber für solche Fälle gibt es natürlich etwas, was man benötigt. Und das ist ein Spiel für zwischendurch. Darum soll es heute, liebe Hörer, gehen. Und der Johannes nimmt uns mit in die Welt der Spiele für zwischendurch. Johannes.
Die Welt der Lückenfüller, wie man so schön sagt.
Ja, 1 Million Zuhörer wartet auf deine Ausführungen.
Oh ja, die werden. Ich setze mal meinen Monokel auf, um sie möglichst formell hier rüberzubringen.
Die Teetasse zurechtrücken und ab dafür. Ja.
Noch einmal einen Schluck nehmen. Genau, und zwar, wenn es um Brettspiele für zwischendurch geht, finde ich zumindest, gibt es da auch ganz verschiedene Ansätze, die man da machen kann an die Spiele für zwischendurch. Mhm. Ferdi hat ja jetzt schon sehr viele Szenarien gelistet, in denen man vielleicht so ein Spiel braucht. Aber die sind ja auch alle vielleicht unterschiedlich, weil es gibt auch die typischen Spiele für zwischendurch, ist, man hat irgendwie Besuch auf einem Geburtstag oder so und dann braucht man was für zwischendurch. Man hat die Mittagspause, man hat zwischen zwei anderen Spielen, die man spielen möchte oder so.
Ja, man muss warten, bis die andere Spielrunde fertig ist, damit man endlich das Spiel zusammenspielen kann.
Ah, ja. Oh ja, ein Klassiker. Mhm. Genau, auch möglich. Kann ja jederzeit alles passieren und deswegen finde ich, gibt es erstmal auch so ein bisschen so zwei Kategorien vielleicht, in denen man diese Spiele für zwischendurch einteilen kann. Und ich würde das jetzt mal so ganz grob als Partyspiele versus kurze Spiele kategorisieren, sage ich jetzt mal, die Spiele für zwischendurch. Weil Partyspiele wären für mich so Spiele, die haben sehr leichte, leichtgängige Regeln, vielleicht sogar, sind sogar vielleicht so einfach, dass man nicht mal Regeln wirklich erklären muss im Voraus.
Ja.
Und kennzeichnen sich vielleicht auch dadurch, dass man sie eben mit vielen Leuten spielen kann. Viele normale Brettspiele sind ja meistens, auch wenn bis 6 Spieler draufsteht, sind ja meistens eher so bei 3 bis 4 Spielern maximal am besten. Wenn man so auch mal auf Boardgame Geek oder anderen Reviews dann guckt. Weil dann ist ja 6 Spieler meistens nicht das Ideale für das Spiel, sondern meistens ist es ja so der mittlere Wert bei den meisten Spielen, würde ich mal sagen, der die beste Spieleranzahl ist.
Mhm, ja.
Manchmal ist es natürlich ganz schön und man kann ja dann auch so Sachen machen wie in Teams spielen oder in mehreren Gruppen zu spielen. Oder man möchte halt vielleicht auch, dass alle quasi einzeln mitspielen können. Weil manchmal ist es auch ganz witzig, wenn man mit vielen Leuten, die alle individuell spielen, spielen kann. Und das wäre für mich dann so ein bisschen der Unterschied zwischen Partyspielen, weil Partyspielen eher so sehr regelleicht und potenziell auch mit beliebig vielen Leuten vielleicht spielbar. Also hier, ich nenne jetzt mal eine Zahl von 8 bis 10 wäre für mich so eine Partyspiel-Spielerzahl vielleicht.
Ja.
Versus so kurze Spiele, vielleicht eher Spiele sind, die schon ein bisschen Regeln haben. Und aber wenn man die kennt, vor allem kann man sie vielleicht ganz gut spielen oder man kann sie relativ schnell erklären und man kann sie halt zwischendrin spielen. Das wären dann eher auch so Spiele, die eine normale Spieleranzahl haben oder für mich fallen da zum Beispiel auch viele von den 2-Spieler-Spielen rein, weil meistens dadurch ist es ja auch so, wenn man weniger Spieler hat, dann skalieren die ganz gut von der Spieldauer manche Spiele und wenn ich dann so ein typisches 2-Spieler-Spiel habe, dann sind die meistens auch eher so bei der 30 Minuten maximalen Spielzeit als bei der 2 Stunden maximalen Spielzeit.
Mhm. Ich glaube, dann muss ich jetzt mein eines Spiel für zwischendurch noch rausstreichen. Ich hatte Twilight Imperium 3, aber ich glaube, das qualifiziert sich dann nicht.
Naja. Es wäre interessant, was dann dein Spiel für vorher und hinterher ist.
Ist ein Spiel für zwischen 2 Urlauben.
Ja, Ich dachte jetzt schon, du hast noch irgendein Spiel in der Hinterhand, das 14 Stunden braucht pro Spiel, dass man dann zwischen
Baldur's Gate 3.
Genau, dass man zwischen dieses Spiel dann eine Runde mal entspannt Twilight Imperium einschieben kann.
Ja, eine schnelle Runde Twilight Imperium.
Genau, und was ich auch noch einen interessanten Aspekt finde für Spiele für zwischendurch, ist auch so der Aspekt, okay, ist es ein Spiel, das ich eigentlich bis zum Ende spielen muss? Oder ist es so ein Spiel, wo ich mehr oder weniger so lange spielen kann, wie ich Lust habe? Oder wie zum Beispiel die zweite Spielerunde noch dauert, um ihr Spiel zu beenden? Weil manchmal hat man ja auch so den Fall, ah, okay, man sieht schon, die zweite Spielerunde ist jetzt gleich fertig, was immer gleich bei Spielerunden bedeutet. Aber man weiß vielleicht, okay, die werden jetzt keine Stunde mehr brauchen, sondern vielleicht noch so 20, 30 Minuten maximal. Und eigentlich wollen wir dann auch gleich das andere Spiel spielen, sobald die bereit sind. Mhm. Genau. Wie seht ihr das so? Also was macht für euch denn so ein gutes Spiel für zwischendurch aus?
Tatsächlich für mich ist noch so die Frage auch der Komplexität der Regeln. Das sind auch immer so ein bisschen noch, ich sag mal, ein Zusatzgedanke, der halt bei Partyspielen dann eben eine Rolle spielt, gerade wenn es vielleicht auch jetzt nicht in der Runde, wie wir sind, dann stattfindet, sondern auch mit Leuten, die vielleicht mit Brettspielen noch nicht so viel zu tun hatten. Und da ist dann immer ganz nett, wenn man irgendwie so was Leichtgewichtiges hat für zwischendrin, was man halt auspacken kann, wo man weiß, ja, weiß nicht, da kriegt man jetzt mal noch eine halbe Stunde bis eine Stunde bis zum Abendessen überbrückt oder so. Das finde ich dann immer ganz gut. Das kollidiert dann manchmal so ein bisschen mit dem, man kann zwischendrin abbrechen oder unterbrechen. Bei Partyspielen ist ja dann häufig so dieses, man trackt ja quasi die Punkte oder wie auch immer das dann gemacht wird. Bei Partyspielen trackt man ja im Endeffekt nebenbei und dann kann man jederzeit sagen, jo, so an der Stelle endet jetzt, und dann hat man trotzdem irgendwie so ein gewisses Gefühl, ja, hat man sich gut geschlagen oder nicht so bei den Sachen. Ich finde, es gibt da halt noch so dieses Zwischending, muss auch nicht kurz sein, sondern ich hätte es, ja, simpel klingt jetzt auch irgendwie ein bisschen negativ, so nach dem Motto, die Leute sind zu blöde für richtige Brettspiele, dann macht man denen, verpasst man ihnen halt irgendwas Einfaches. Das meine ich aber auch nicht so, sondern halt irgendwie so ein, ja, Einsteigerspiele oder so. Gerade wenn irgendwie Gäste da sind, die mit Brettspielen sonst nicht so viel am Hut haben, kann man sagen, ja, hier haben wir was Entspanntes, lasst uns doch mal hier noch eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde.
Ja, ist halt wichtig, dass man es nicht erklären muss.
Ja, also erklären muss man im Zweifelsfall schon immer mal ein bisschen was, also wie bestimmte Mechaniken funktionieren, aber für mich immer so ein Kriterium, es gibt halt irgendwie eine Hauptmechanik und vielleicht noch so ein oder zwei Nebenmechaniken und dann reicht's auch schon. So vom Ding. Also ich muss nicht irgendwie, keine Ahnung, drei große Mechaniken im Blick behalten, während ich spiele. Ich weiß es gar nicht, ich habe zum Stegreif kein Beispiel, oder ja, D&D zum Beispiel, da muss ich ja relativ viele Sachen quasi im Kopf behalten,
ja,
ganz grob wissen, wie es funktioniert, und Mechaniken auch im Kopf haben, um spielen zu können. Und im Vergleich dazu, ich habe es in meiner Liste mit dabei, deswegen Beispiel gebracht, jetzt King Domino. Das ist jetzt auch nicht irgendwie super einfach, aber die Mechanik hat man halt schnell erklärt und schnell verstanden.
Ja.
Ich decke vier Karten auf und dann darf man sich die Karten aus oder die Landschaftsfelder aussuchen, und die Reihenfolge des Aussuchens entscheidet dann über die nächste Runde und so weiter. Also das ist schnell erklärt, das ist einfach losgespielt, und man kann es dann aber auch schon, also wir haben ein befreundetes Ehepaar, mit dem wir uns immer mal treffen, und da packen wir das gerne ein, weil schnell aufgebaut, schnell losgelegt. Aber man kann dann auch wunderbar, wenn man schon ein Weilchen das ein paar Mal gespielt hat und Dings, kann man halt auch wunderbar anfangen zu versuchen, diese Mechanik halt ein bisschen auszureizen.
Ja.
Also zu gucken, ah, wie kann ich jetzt hier irgendwie möglichst viel Punkt, also bei King Domino geht es darum, zusammenhängende Felder zu schaffen, die dann unter bestimmten Umständen gewertet werden. Und wie kann ich das denn jetzt ausreizen? Also bei uns ist immer so dieses klassische, ihr kennt King Domino, glaube ich, alle, also die hier anwesenden, ja, Lobbyisten, ihr Hörer, müsst ihr dann im Zweifel mal ein bisschen nachgoogeln, aber man hat es schnell verstanden. Es ist immer so diese Glaubensfrage zwischen mehrere Felder, mit denen man versucht zu punkten, oder macht man ein riesiges, zusammenhängendes, großes Feld mit möglichst vielen Kronen?
Alles.
Und einfach guck mal, kriege ich es mit allem hin? Probiere ich mal eine Runde aus und sage, jetzt konzentriere ich mich mal irgendwie hier nur auf Wald- oder Forstwirtschaft und guck mal, ob ich damit die Punkte schaffe. Und das ist dann halt so ein bisschen das Faszinierende. Und das erlaubt halt diesen Spagat auch zu machen. Also man kann es ein bisschen professioneller in großen Anführungszeichen. Also man kann es ein bisschen
Also du meinst so ein bisschen ein Spiel, das zwar einfache Regeln hat, aber trotzdem ein bisschen Tiefe in den Regeln.
Genau, also auch versuchen in die Tiefe zu gehen, aber es ist halt auch einfach genug, dass man sagen kann, okay, weiß nicht, ihr habt so mit Brettspielen nicht immer viel zu tun und was. Lass uns mal kurz loslegen, kurz erklärt und dann kann man spielen. Eine halbe, dreiviertel Stunde und dann klingelt auch schon das Essen. Mhm. Also das ist für mich so dieses wunderbare Spiel für zwischendurch quasi auf der Nicht-Partyspiel-Ebene, um es so rum zu formulieren.
Also ich hätte da noch eine etwas andere Sichtweise drauf. Spiel für zwischendurch kann ja auch etwas sein, was du mit jemandem spielst, wo beide einfach die Spielregeln ganz hervorragend kennen und deswegen das Spiel sehr schnell anfangen und durchspielen können, ja. Also zum Beispiel, ich spiele sehr gern mit meiner Frau Mischwald. Und das würde ich aber bei mir noch nicht als Spiel für zwischendurch betrachten. Aber meine Frau spielt Mischwald auch sehr gern mit ihrem Patenkind. Und das wiederum passiert in einer Geschwindigkeit, die schon sehr, sehr beachtlich ist. Also und ich spiele wirklich nicht langsam, ja. Aber in der Zeit, in der ich mit der Maike da eins durchbekomme, spielen die beiden halt irgendwie drei Spiele manchmal.
Okay.
Weil sie das Spiel so gut kennen und die Mechaniken und die ganzen Karten so gut verstehen, dass sie sehr, sehr genau wissen, was sie tun. Und dann geht das halt einfach sehr flott. Genau. Anderes Beispiel habe ich nachher noch, wenn wir die Spiele durchgehen, wo sowas Ähnliches gilt. Also von daher, ich bin da schon auch bei Marc und ich bin auch bei der Idee mit den Partyspielen. Das würde ich beides genauso sehen als Spiele für zwischendurch. Das sind ja auch eher so die Klassiker. Aber auch wenn es jetzt nicht gerade Twilight Imperium ist, vielleicht kann auch ein komplexeres Spiel durchaus für zwischendurch sein, aber halt dann unter der Voraussetzung, dass beide Spieler genau wissen, was sie tun.
Ich sehe übrigens da eine Chance für dich, Ferdi. Du könntest Twilight Imperium, das Kartenspiel für zwischendurch, rausbringen.
Oh ja, das könnte ich machen. Das ist eine Lücke, glaube ich, ja. Ich glaube auch, die Twilight Imperium Fanbase hat genau darauf gewartet.
Genau, das heißt, jetzt haben wir quasi schon die Kategorie Partyspiele, dann so allgemein kurze Spiele, dann Spiele, die vielleicht einfache Regeln haben, aber vielleicht auch ein bisschen mehr bieten und aber trotzdem nicht so lange gehen. Und noch die Kategorie der Spiele, die vielleicht eigentlich nicht für zwischendurch geeignet sind, außer man kann sie richtig gut spielen und deswegen kann man sie schnell zwischendurch mal einschieben.
Ja.
Ich meine, ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich manchmal sehe, wie schnell manche Leute ein Magic-Spiel spielen.
Ja, klar, genau, es geht auch.
Weil ich glaube, unsere Spiele waren deutlich langsamer, aber ich glaube, für manche Leute ist so ein Magic-Spiel tatsächlich auch ein einfaches Spiel für zwischendurch. Weil so oft, so schnell wie da Karten gedreht und und so werden, habe ich auch noch nie gesehen.
Wir haben natürlich auch Commander gespielt.
Ja.
Wenn du kein Commander-Spiel spielst, sondern ein ganz normales Kitchen-Table-Spiel, dann kann das schon auch sehr, sehr, sehr schnell gehen. Mhm. Also würde dann auch dazu zählen.
Ich finde, es gibt halt ganz viele verschiedene Aspekte, unter denen man das betrachten kann. Ich glaube, es kommt einfach auch darauf an, dann, auf was man gerade Lust hat oder wie die Zusammensetzung der Gruppe ist, was man dann für sich entscheidet, was das schnelle Spiel für zwischen oder was das Spiel für zwischendurch quasi dann darstellt für einen.
Und es ist auch eine Frage, wie man zwischendurch dann definiert. Weil ich habe jetzt für mich so im Kopf, als ich auch überlegt habe, was für Spiele ich da nachher mitbringe, habe ich so überlegt, für mich ist so ungefähr eine halbe Stunde war für mich so das Limit, das ich da so ungefähr gesetzt habe. So vielleicht halbe Stunde bis 40 Minuten.
Ja, ich habe eine Mittagspausenlänge gesetzt.
Was ja dann auch so eine Dreiviertelstunde oder so.
Ja, ja, kommt hin.
Weil so eine Stunde plus wäre für mich dann nicht mehr unbedingt zwischendurch, auch wenn es natürlich vom Setup abhängt, weil natürlich, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, erst in der Stunde was vorhat, dann kann man natürlich auch locker ein Spiel für zwischendurch nehmen, ein Spiel, das eine Stunde dauert, also wenn man das fertig hat, aber das skaliert ja theoretisch beliebig, was man da dann auswählen kann. Mhm. Ja, zum Beispiel, was war das für ein Spiel? Bei irgendeinem Spiel habe ich nachgeguckt, weil es mich interessiert hat. Ich glaube, da dauern bei mir die Spiele immer so anderthalb Stunden mindestens. Und ich habe mal geguckt, so die agreed upon ungefähre Spielzeit ist halt eigentlich auch 35 bis 45. Okay. Das heißt, es fiel dann wahrscheinlich eher so in die Mischwald-Kategorie. Wenn man das eigentlich richtig gut kann, dann kann man es halt auch in einer Dreiviertelstunde locker spielen.
Ja.
Genau, war es vielleicht noch eine Sache, die wir noch klären könnten, bevor wir weitergehen zu so ein bisschen würde ich jetzt mal sagen, einem längeren Roundup von Spielen, die vielleicht dafür geeignet waren, um so auch den Hörern vielleicht dann ein paar Ideen zu geben, wenn sie sie noch nicht kennen. Findet ihr, dass es Spieltypen oder Genres gibt, die besser geeignet sind als andere? Weil ich habe jetzt so eine Liste, wo ich ein paar Spiele drauf habe, da habe ich am Anfang gedacht, ah, vielleicht nicht so gut geeignet. Es gibt, glaube ich, schon eine große Menge. Natürlich, so Partyspiele sind meistens von bestimmten Genres. Also da fehlt man viele Würfelspiele, wo ich ja nicht so der große Fan bin von so reinen Würfelspielen. Mhm. Aber da gibt es ja unendlich viele Würfelspielvarianten, die man da hat. Oder so die typischen Kartenspiele sind meistens auch viele davon relativ eher kürzer, würde ich sagen. Was halt meistens auch, glaube ich, dran liegt, dass die Setup-Time geringer ist wie jetzt bei einem Spiel mit Spielbrett und so weiter.
Ich hätte jetzt gesagt, Spiele, die ein größeres Maß an Immersion erfordern, sind halt nicht so geeignet, weil die Zeit dann halt, das ist ja per Definition halt nichts, was du zwischendurch machen möchtest, sondern wo du halt dir explizit Zeit dafür nehmen willst. Ja, also jede Art von Rollenspiel, würde ich sagen, ist halt eher ungeeignet. Spiele, die stark mechanisch sind, sind häufig dazu, häufig recht geeignet, aber die Partyspiele sind ja nochmal eine andere Kategorie, die in keins von beiden reinfallen würden und trotzdem gut funktionieren.
Hm? Ich schätze mal, wenn ein Spiel gut als Reisespiel funktioniert, ist es wahrscheinlich auch nicht so verkehrt zwischendurch, weil dann ist schon mal klar, dass der Aufbau einfach und schnell ist. Das ist schon mal eine gute Vorbedingung für ein Zwischendurchspiel.
Hm. Ja, ich glaube, du hast angesprochen, also Aufbauzeit ist halt auch so ein Faktor, ne?
Ja, aber es gibt, glaube ich, sehr schöne Spiele, die nicht so lange zu spielen dauern, aber wo der Aufbau dann doch immer ein bisschen mehr Zeit frisst, als man vielleicht denkt.
Ja, Terraforming Mars, kommen wir gleich zu einem.
Gehen wir schon in die Beispiele über. Da hat jeder so Kandidaten.
Ja, ja. Was halt auch irgendwie reinpassen könnte, wäre halt zum Beispiel Schach. Ja, also wenn jemand Schach spielen kann, dann kannst du das ja auch in überragender Geschwindigkeit, wenn du das möchtest, zwischendurch spielen, so Blitzschach oder sowas. Das ist ja per Definition schnell vorbei. Kannst auch sehr viel Zeit damit verbringen, aber für andere Leute ist es halt einfach kein Spiel für zwischendurch, weil du dich da ja sehr konzentrieren musst. Also so Sachen, die sehr mechanisch sind, oder harten Spielregeln folgend und nicht so immersiv, die eignen sich häufig sehr gut dafür, für Spiele für zwischendurch.
Mhm. Wobei bei Schach ist natürlich, je besser der eine und schlechter die andere Person, desto schneller dann auch schon wieder vorbei.
Ja, ist richtig, aber wenn da das Kompetenzgefälle so hoch ist, dann ist ja häufig nur einem von beiden klar, dass das Spiel im Prinzip vorbei ist. Also,
ja.
Ich habe früher mit einem Freund sehr gern Go gespielt.
Oh.
Und da war auch immer nur einem von uns beiden klar, dass dieses Spiel eigentlich schon vor einer halben Stunde gelaufen war. Aber ich habe das erst sehr viel später immer erkannt.
Also, ja. Also für mich auch, du hast angesprochen, Ferdi, ich spiele auch gern mit meiner Frau einfach so zwischendurch Spiele. Auch am Wochenende, und da ist dann eben auch so dieser Aufbaupart, wo du überlegst, du hast jetzt halt eine begrenzte Zeit, in Anführungszeichen, baust du jetzt noch groß auf oder suchst du dir halt ein Kartenspiel?
Ja.
Du halt genau weißt, ja, weiß nicht, beide ziehen Karten und dann legt man was, je nach Spielvariante, oder behält was und so weiter. Das geht halt deutlich schneller. Ab und zu ist auch so ein Aufbauen nicht schlecht. Das sind dann die Spiele, wo ich auch dann immer versucht bin oder gerne überlege, ob man jetzt nicht noch eine zweite Runde hinten anhängt.
Ja.
Sagen, okay, man hat jetzt alles rausgesucht, man hat, also gerade wenn es dann irgendwie diese Sortiererei vor den Spielen noch, also selbst wenn man es in unterschiedlichen Tüten hat, eine Aufbewahrung getrennt, dann muss man noch ein bisschen durchsortieren, dann nochmal mischen jeweils in den einzelnen oder Dinge zusammenstellen quasi, um verschiedene Decks zu erzeugen oder so Späße. Das sind also Sachen, das machst eigentlich nicht, um mal eben eine halbe, dreiviertel Stunde schnell gespielt zu haben. Ja, manchmal schon, aber da ist dann immer bei mir so dieses, hat sich das gelohnt oder versuchen wir jetzt nicht auch, gucken wir, dass wir irgendwie noch ein zweites Spiel davon unterbringen, damit sich's gelohnt hat, in Anführungszeichen.
Wenn das lange dauert mit dem Aufbauen, kannst du dir auch zwischendurch schon überlegen, ob es sich wirklich lohnt.
Ja, das ist, ich glaube, Robinson Crusoe heißt es, so ein Abenteuerspiel, kooperativ. Aber da dauert halt der Aufbau irgendwie. Wir haben es einmal in Silvester gespielt. Auch echt recht spaßig. Hat Spaß gemacht, wenn man es verstanden hat. Aber der Aufbau, da bist halt irgendwie eine Stunde oder so beschäftigt.
Nur mit dem Aufbau?
Fast schon. Also alles durchsortieren, die Karten, okay, die Szenario, das ist so ereigniskartenmäßig, was das alles vorbereiten und auf dem Spielplan die Sachen dahin verteilen, wo sie sollen, aus immer wieder im Szenariobuch quasi nachlesen, was muss ich jetzt weiß wohin legen, mhm, und so Späße. Gerade wenn du das nicht öfter, auch hier wieder, wie es der Ferdi gesagt hat, wenn du es natürlich öfters machst, irgendwann geht es deutlich schneller. Aber bei so einem Szenariospiel, wie oft spielst du denn immer die gleichen Szenarien?
Ja. Ich finde bei manchen Spielen es auch schade manchmal, dass der Aufbau nicht schlecht sein müsste, aber durch die Organisation des Standard-Inlays oder der Spielebox viel schlechter ist, als er sein müsste und viel länger dauert. Weil zum Beispiel, was mir da gerade spontan einfällt, ich hatte mir ja irgendwann mal dieses Custom-Inlay für Scythe gebastelt. Mhm. Und das hat halt, glaube ich, die Aufbauzeit von Scythe halbiert.
Wobei Scythe auch so eine kurzweilige
Spiel. Genau, es ist ein sehr kurzweiliges Spiel. Ja, zwischendurch. Ja, also würde ich nicht als Spiel für zwischendurch machen, aber was die Aufbauzeit angeht, fand ich das halt schon interessant, weil vorher hattest du halt diese Tüten, wo Zeug drin war, und dann musstest du auch die Karten auseinander sortieren. Und bei diesem Custom Inlay hast du halt jetzt quasi fertige Schälchen für alles. Das heißt, du stellst jedem Spieler das Schälchen hin, hast dann noch die zentralen Schälchen und hast so die Karten schon vorsortiert. Wenn du sie also nach dem Spiel nicht einfach reinschmeißt in komplett fertig gemischt, dann kannst du relativ schnell die relevanten Karten rausziehen und mischen, was halt viel schneller war wie mit dem Standardspiel. Aber dann, wir haben ja jetzt schon ein paar Beispiele angerissen und jeder scharrt schon mit den Hufen, um zu sagen, was er für das beste Spiel für zwischendurch hat. Nein, es ist keine Wertung. Mhm. Es ist einfach nur eine, wie sagt man so schön, eine Vorschlagssammlung. Von Spielen, die für zwischendurch geeignet sind. Und ich fange jetzt mal mit einem Spiel an, auf das der Ferdi mich eigentlich gebracht hat.
Oh, jetzt kommt's.
Und das inzwischen mein Lieblings-Zwischendurch-Spiel ist, weil man es mit vielen Leuten spielen kann und man kann es im Endeffekt so lange spielen, wie man möchte.
Aha.
Weil ich finde nämlich Hitster ein sehr schönes Zwischendurch-Spiel.
Ah, das ist ein gutes Spiel, ja. Bin ich bei dir.
Also, man kann es nicht mit Leuten zwischendurch spielen, die Musik nicht mögen, weil das ganze Konzept des Spiels ist es, man muss Erscheinungsdaten und oder Interpreten zu Musikbeispielen quasi raten. Aber ist ein sehr schön gemachtes Spiel für zwischendurch und man kann es halt theoretisch so lange spielen, wie man will. Klar, spielt man potenziell eine Runde, bis einer 10 Lieder in der Reihe hat, aber typischerweise geht es eigentlich relativ schnell. Und man kann es auch ganz gut verändern, finde ich, wenn man zum Beispiel anstatt jeder sammelt seine eigene Timeline, kann man auch einfach mal zwischendurch machen, dass alle Leute zusammen eine Timeline sammeln und man halt quasi kooperativ rät, mhm, was auch ganz spaßig sein kann.
Okay.
Und das wäre für mich jetzt aber zum Beispiel eher so eins, was ich jetzt, auch wenn es nicht 100% ist, es wäre für mich jetzt Kategorie Partyspiel wahrscheinlich eher. Weil das kann ich ja ohne Probleme auch zu 10 spielen.
Also wenn man es so macht, wie du es gesagt hast, dass man eine Timeline in der Mitte hat, dann ja.
Ja gut, mit 10 Leuten einzeln, dann dauert es wahrscheinlich sehr lange. Ja.
Es zieht sich dann halt einfach, genau.
Also wahrscheinlich auch so ein klassisches Spiel jetzt, wo du sagst, dass man entweder in Teams spielt oder mit Best Played with 3 bis 4 Players wahrscheinlich.
Ja.
Aber das wäre jetzt so mein erstes Beispiel gewesen für so ein Spiel für zwischendurch. Und wahrscheinlich tatsächlich das Zwischendurch-Spiel, das ich im letzten Jahr am meisten gespielt habe.
Ich schlage vor, dass Johannes immer 2 macht, weil seine Liste ist ungefähr doppelt so lang wie die von allen anderen.
Ich habe natürlich auch gut überlegt, was ich für Spiele habe und bin meine Regale abgeschritten.
Oh. Du hast vor allen Dingen alle Spiele draufstehen, die ich auch habe.
Ja, das habe ich mir fast gedacht, was da eine Überlappung gibt. Ja, weil ich würde noch als zweites ein Klassiker, würde ich jetzt inzwischen schon sagen, also gefühlt gibt es das schon so lange, dass es ein Klassiker ist, wäre Codenames oder Codenames Pictures. Ich glaube, wir haben öfters das normale Codenames, glaube ich, gespielt. Mhm. Ich glaube, Pictures haben wir noch nicht so oft gespielt. Aber Pictures ist auch ganz witzig. Und es ist eben so ein heiteres Begriffe-Raten des einen Rateteams und einer muss die Begriffe zusammenfassend präsentieren auf einem Spielbrett. Und es gibt ein böses Wort, das man nicht raten sollte. Weil wenn man das aufdeckt, dann hat man verloren. Aber es fand ich damals schon und immer noch ein sehr unterhaltsames Spiel für zwischendrin, weil es passieren auch jedes Mal wieder andere lustige Sachen, wenn man es spielt. weil irgendjemand denkt sich immer wieder einen wilden Begriff als Tipp aus. Und es funktioniert halt auch, finde ich, super von diesem Aspekt. Man kann es so lange spielen, wie man möchte. Und dadurch, dass es so ein bisschen teamkooperativ ist, ist es halt auch gut geeignet, wenn jetzt jemand sagt, ah, eigentlich hat er jetzt keine Lust auf ein Spiel zwischendrin zu spielen oder so, aber da kann man dann halt schon ein bisschen auch damit machen. Wenn da eine Gruppe mitspielt, dann ja, sind manchmal die Leute auch mehr motiviert, da doch ein bisschen mitzumachen. Mhm. So, dann habe ich die ersten zwei genannt. Wer möchte denn auch noch mal einen Vorschlag machen?
Der Marc ist als nächster in der Liste.
Ich wollte gerade sagen, ich stehe in der Reihe, in der Dings als nächstes drin. Warum auch immer, haben sich alle unter mir eingetragen. Frechheit. Ich habe es vorhin angesprochen, King Domino ist für uns so ein wunderbares Zwischendurchspiel. Das ist allerdings, ich glaube, bis maximal 4 Spieler geeignet.
Ja.
Bin ein bisschen man erkennt in meiner Liste eine gewisse Richtung, weil das genau eben dieses, ja, wir spielen mal zu zweit zwischendurch was. Also ist für uns immer ein wichtiger Punkt, kann man das zu zweit spielen. Und zwar ohne irgendwie komische Sonderregeln. Mhm. Und deswegen King Domino. Und das funktioniert auch eben mit nicht so brettspielaffinen Personen hervorragend.
Ja, außer du warst natürlich beim rumänischen Großmeister Pavel König in der Lehre und bist dann zum nächsten King Domino Großmeister aufgestiegen, dann nicht.
Meinst du, dann ist es kompetitiv?
Mhm. Man kann es auch durchaus kompetitiv spielen, so ist es nicht. Ob du dir dann damit Freunde machst, aber das war ja nie Ziel dieser Folge, ja. Also,
Nee.
Die Folge heißt ja nicht, wie mache ich mir Freunde mit Brettspiele, sondern.
Nein. Es ist ein sehr einfaches Spiel. Ich glaube, es wird schwierig, King Domino kompetitiv zu trennen.
Och. Gab es da nicht mal irgendwo dieses Zitat, es gibt kein Spiel, das man nicht kompetitiv spielen kann?
Möglich, ja.
Ich meine, ich habe ja jetzt letztens gelernt, dass auch Fangen kompetitiv gespielt wird, ja. Also,
ja. Catch, ne? Das ist ja professionell, ja.
Von daher.
So, gleich mal gucken, wo ich das nächste King Domino-Turnier. Okay.
In meiner Liste ganz oben steht das Spiel, das in die Mittagspausen-Kategorie fällt, weil der Johannes und ich haben es, als wir noch in einem Büro zusammen saßen, häufig in der Mittagspause geschafft, eine Runde Memoir 44 zu spielen. Von daher ist es ganz offensichtlich ein Spiel für zwischendurch, aber es ist natürlich schon so, man muss das Spiel gut kennen und man muss im Aufbau schnell sein, ansonsten zieht sich das. Aber das Spiel an sich, finde ich, geht eigentlich, wenn man dann weiß, was man tut, ziemlich flott.
Ja, und ich fand auch die ersten zwei Runden waren, glaube ich, so ein bisschen knapp, als wir angefangen hatten, wenn ich mich recht erinnere. Aber danach ging es schon flott von der Hand, weil dann wusste man genau, dann hatte man schon so die festen Handgriffe, während der eine die Sachen hinlegt, legt der andere die Sachen hin für das Setup von dem Szenario.
Genau, ja.
Und dann war man eigentlich in unter 5 Minuten, glaube ich, mit dem Setup fertig.
Mal. Ja, das, was wir auch gespielt hatten zwischendrin, oder?
Nein, das war Undaunted.
Ah,
genau, aber Memoir ist so ein Hexfeld-Strategiespiel im Zweiten Weltkriegsszenario. Also es fällt nicht unter die klassische Spiel für zwischendurch-Prämisse, aber wenn man es oft genug gespielt hat oder wenn man beide die Regeln gut durchgelesen hat, dann geht das sehr schnell und dann kann man das schon als Spiel für zwischendurch machen, wenn man das möchte. Aber unter 30 Minuten wird es nicht. Das Spiel an sich würde wahrscheinlich unter 30 Minuten gehen, aber der Aufbau ist halt einfach noch da.
Und man muss zumindest ein bisschen überlegen, wenn man spielt.
Genau. Der Martin?
Er hat Cluster draufstehen auf seiner Liste.
Cluster?
Cluster ist so ein Spiel, wo man nichts können muss. Also, man muss wirklich nichts machen. Also, das Ding ist, das Spiel besteht aus einer Handvoll Magneten und eine Schnur. Das ist das Spiel.
Ah. Ich habe gerade ein Bild gefunden und ich habe keine Ahnung, was man machen muss.
Okay, also pass auf. Das ist total easy, weil es ist das Spiel für zwischendurch, weil es ist wirklich, wirklich einfach und es fällt, glaube ich, unter die Kategorie Partyspiele. Mhm. Und man könnte es auch, wenn man genügend Magnete hätte, auch wahrscheinlich selber zu Hause irgendwie zusammenbasteln. Jeder kriegt eine Anzahl an Magneten. Da wird eine Schnur in die Mitte gelegt, die bildet einen Kreis, weil sie ja an beiden Enden verknödelt ist. Und dann fängt einer an und legt dann einen Magnet in die Mitte rein, in diesen Kreis. Und wenn der als erster keine Magneten mehr in der Hand hat, der hat gewonnen. Und wenn die Magneten zusammenschnappen, weil sie zu nah aneinander geraten, Dann muss man die rausnehmen, die zusammengeschnappt sind. Und der, der bei dem zusammengeschnappt sind, der ist derjenige, der sie auf die Hand nehmen muss. Man darf sie weiter nicht berühren. Man darf sie durch die Polarität schieben. Das darf man. Ah. Und ich glaube, das waren, glaube ich, schon die Regeln, die es gibt. So ungefähr. Also du musst praktisch versuchen, in möglichst großem Abstand von anderen Magneten deine Magneten reinzulegen, was durch den Ring erschwert wird und durch die Größe der Magneten. So, dass praktisch du diese Magnet-Nuggets, die haben auch unterschiedliche Stärke, so wenn ich mich richtig erinnere, was ihre Anziehungskraft angeht. Und manchmal wackeln die schon so. Weißt du, man merkst du schon, okay, das fängt an zu zittern. Und bei dem sie halt zusammenschnappen, bei dem, der muss sie auf die Hand nehmen. Und das ist, mehr ist es nicht. Das war's.
Okay.
Es ist echt lustig, weil wenn du dann schon die letzte Freistelle freilegst und siehst schon, der nächste sieht schon, dass jetzt echt schwierig wird, ist nett. Aber wie gesagt, das, nach 10 Minuten sagt man auch, okay, gut, jetzt haben wir es dreimal gespielt, jetzt können wir die Pizza essen oder so. Das ist nichts, wo man sich eine Stunde mit beschäftigt. Aber ich fand es sehr cool und sehr kurzweilig.
Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ein Spiel mit Magneten habe ich bisher noch nie gespielt, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, außerdem Magnete. It's magic.
Der Schwierigkeitsgrad kannst du erhöhen, indem du einfach die Schlaufe enger machst. Mhm. Wenn du sagst, oh, das ist mir zu einfach, dann machst du einfach die Schlaufe enger. Fertig.
Das erinnert mich an so einen Videoclip, den ich letztens gesehen habe, so wie werden Formel-1-Strecken designt,
ja, genau.
Wo einer auch so eine Schlaufe nimmt und die einfach irgendwie auf den Boden wirft und so verwunden, wie sie liegen bleibt, ist dann der Formel-1-Strecke.
Es ist exakt so. Nur möchtest du halt, also du kannst, glaube ich, auch, du darfst, glaube ich, auch an der Schnur ziehen, aber es muss halt immer innerhalb des Kreises bleiben. Also du darfst nur nicht die anderen Magnete berühren. So war irgendwie so, also es gibt nicht viele Regeln. Das heißt, die Anleitung passt auf, die muss nicht mehrseitig gedruckt werden.
One-Page-Rules quasi.
Ja. Okay.
Dann mach ich mal mit vielleicht zwei, die jetzt auch vielleicht so nicht rein in die Zwischendurch-Spielkategorie passen. Zum Beispiel finde ich ein Spiel, das ich gerne spiele, aber nicht so häufig, wie ich es gerne würde, weil es ein Zweispieler-Spiel ist Seven Wonders Duel.
Mhm. Oh ja.
Weil das wäre für mich so ein Spiel wie Mischwald vielleicht für Maike und den Neffen. Wenn man zwei Leute hat, die wissen, wie es funktioniert, dann kann man das durchaus gut als Zwischendurchspiel spielen, sogar vielleicht zwei Runden dann in der Zeit, wo andere noch irgendwas anderes spielen. Und ist dafür, finde ich, auch ganz gut geeignet und ist halt, finde ich, auch ein sehr gutes so Zweispielerspiel, was man zwischendrin mal einschieben kann. Und das zweite wäre Sky Team. Mhm. Was auch ein Zweispielerspiel ist. Ich glaube, das war sogar Spiel des Jahres, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren. Wo man kooperativ durch Würfelplacement oder durch geheimes Würfelplacement einen Jumbo-Chat landen muss.
Ich wollte gerade sagen, das war doch dieses Fluglotsenspiel.
Mehr oder weniger, ja. Du bist Pilot und Co-Pilot und musst dann halt quasi kooperativ dafür sorgen, dass du nicht abstürzt. Und da dauert, glaube ich, eine Runde halt so typischerweise 20 Minuten. Das heißt, da kriegt man gut zwei Runden oder so dann in einer relativ kurzen Zeit unter.
Ja, außer du spielst mit Tom Hanks.
Dann. Ja gut, Sully macht es natürlich einfach so.
Dann geht's deutlich schneller.
Ja.
Dann ist es natürlich schon nach einer Runde einfach erfolgreich abgeschlossen.
Genau. Uns bleibt noch eine Zeit für einen Schluck zwischendurch. Ich muss sagen, Seven Wonders Duel haben wir auch hier. Spielen wir allerdings, muss ich sagen, für meinen Geschmack zu selten. Ich mag's. Aber auch das ist wieder so ein bisschen der Aufbauaufwand, muss ich sagen. Man muss ja da diese Karten in so einer Pyramiden- oder so einer doppelten Pyramidenform und die eine umgedreht und so Späße.
Ja.
Das geht trotzdem relativ zügig. Aber es sind halt trotzdem, ja, man muss halt dann 10 Minuten irgendwie so vorbereiten, durchsortieren. Dann dürfen es, glaube ich, auch nicht alle Karten sein, sondern, ich glaube, für die verschiedenen Epochen bilden ja dann verschiedene Reihen in der Pyramide oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, also es ist schon ein bisschen aufwendiger.
Bisschen aufwendiger, aber noch deutlich im Rahmen. Seven Wonders an sich ist natürlich auch ein hervorragendes Spiel.
Ja.
Aber das ist dann kein Spiel mehr für zwischendurch. Zumindest fand ich immer das Seven Wonders mit 4 bis 6 Spielern, glaube ich, oder?
Nee. Ja, wir haben immer so zu dritt oder zu viert, glaube ich, gespielt. Zu Schulzeiten noch damals. Da haben wir echt oft gespielt und irgendwann ging es dann schon auch relativ schnell, muss man dazu sagen. Also.
Ja, ich finde halt, durch diesen Karten-Draft mehr oder weniger Dauer hat es immer so ein bisschen seine Länge.
Eine Mindestlaufzeit hast du halt einfach drin, genau durch dieses Ding. Ich habe noch mitgebracht ein Kartenspiel, und zwar Port Royal.
Okay, schönes Spiel.
finde ich auch hervorragend für zwischendurch. Und in dem Fall für zwischendurch, weil es eben quasi keinen Aufbau benötigt. Du nimmst den Stapel Karten, du mischst die Karten. Es gibt für jeden, ich glaube, man startet mit 3 Münzen oder also ist in 2 Minuten erledigt im Endeffekt die Vorbereitung und dann kann man losspielen. Und dann kommt es drauf an. Also manchmal geht es schneller, manchmal geht es ein bisschen länger, je nachdem, manchmal wird es ein bisschen zäher. Aber man kann zum Beispiel auch hervorragend zwischendrin einfach abbrechen und sagen, okay, weiß ich nicht, die Zeit ist vorbei, wir müssen los oder was auch immer. Dann guckt man einfach, wer bisher die meisten Punkte gesammelt hat. Dann ist es auch gut. Und funktioniert gut zu zweit.
Mhm. Habe ich auch schon gespielt und fand's okay. Aber also ich mag's, aber gibt andere Spiele für zwischendurch, die ich lieber mag.
Ist jetzt natürlich auch nicht super komplex von der Mechanik her. Nee.
Ich habe als nächstes auf meiner Liste Potion Explosion.
Ach, sehr schönes Spiel.
Genau. Im Wesentlichen ist es sowas wie Candy Crush am Handy, aber halt in Brettspielform.
Jetzt finde ich es plötzlich nicht mehr so schön, muss ich sagen.
Och, was? Ich mag das Spiel sehr gerne. Ich muss auch sagen, es ist ein Spiel für zwischendurch, wenn man es zu zweit spielt. Wenn man es mit mehr Leuten spielt, dann kann es durchaus sein, dass es lange dauert, weil das Spielbrett sich zwischen 2 Malen, die man dran ist, doch sehr stark verändern kann. Und dann kann man nicht so gut irgendwie ein bisschen wenigstens vorausplanen oder sowas, sondern man muss die nächsten Züge, die man machen kann, immer neu finden und dann geht's länger. Aber als Spiel zu zweit funktioniert es hervorragend zwischendurch und ist dann, ich würde sagen, in einer Viertelstunde kann man das sogar gut spielen, ist kein Problem. Von daher, Potion Explosion kann ich sehr empfehlen. Funktioniert auch sehr gut mit Kindern übrigens.
Ich habe wieder eins aus der esoterischen Ecke, aber aus der Holzspielzeugecke, das ist Bausack. Mhm. Bausack ist, man hat Holzklötzchen in einem Sack. Und es gibt verschiedene Spielmodi, aber die laufen so im Großen und Ganzen drauf raus, dass man daraus einen Turm baut, entweder gemeinsam oder jeder für sich alleine. Und bei dem er halt umfällt, ja, der verliert.
Also so ein bisschen Reverse-Jenga.
Ja, genau. Nur das Problem ist, bei Jenga hast du Steine, die sind alle viereckig oder rechteckig an der Stelle. Mhm. Und bei Bausack hat jedes Teil eine andere Form. Da gibt es einen Kreis, einen Kelch, ein Ring.
Oh, okay.
Ja, es gibt weiße Holzteile oder holzfarbene Teile und es gibt rote Holzteile. Und die roten Teile haben nochmal einen besonderen Schwierigkeitsgrad. Und du hast praktisch so einen Basisstein, auf dem wird aufgebaut. Entweder da gibt es halt einen in der Mitte oder jeder hat einen. Und da stellst du diese Teile drauf. Also es gibt nicht so viel Aufbau-Dings, weil du hast einfach deinen Basisstein, das ist dein Spielaufbau und einen Sack mit Holzklötzen in der Mitte, sag ich jetzt mal. Da gibt es verschiedene Varianten, die es dann gibt. Ich lange einen Teil raus und dann, wenn es mir nicht gefällt, kann ich einen Edelstein bezahlen, dann gebe ich es weiter und ich habe irgendwie 10 Edelsteine oder so. Und dann kann ich sagen, auch wenn ich jetzt dem nächsten gebe und dem gefällt es auch nicht, dann musst du 2 Edelsteine bezahlen, um zum dritten zu geben. Und da kann man noch ein paar Varianten dazu, aber im Großen und Ganzen ist der Sinn des Spiels, so einen Turm zu bauen mit diesen Bausteinen, die da drin sind. Das fand ich eigentlich ganz nett, weil halt du so ein bisschen dieses Ding dabei hast, okay, du hast irgendwie so ein Kelch und ein Ei und ein Halbkreis und was weiß ich und dann tatsächlich auch das unterzubringen auf seinem Turm, das funktioniert tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Das einzige Nachteil ist halt, wenn irgendeiner aufsteht, um sich was zu trinken zu holen und gegen den Tisch stößt, ist die Sache halt gelaufen. Ja. Das Spiel hat als Partyspiel seine Schwächen, sage ich jetzt mal so.
Kommt auf die Party an.
Ja, ja, aber ja. Wenn die Party ruhiger ist, dann ist es nicht schlecht.
Ich wollte sagen, da darf der Techno-Bass auch nicht zu stark wummern, wenn man das Spiel spielt.
Ja.
Ja, genau. Es gibt von der gleichen Firma auch noch eine Variante, die mir auch noch gut gefallen hat. Da weiß ich aber nicht mehr, wie die hieß. Da ist dann so ein Rad drin, ein Holzring, und der hat innen drin so kleine Lamellen, sag ich jetzt mal. Und du musst auf diesen Holzring Sachen legen. Und der bewegt sich natürlich dann, wenn du das drauflegst, ist es wie so ein Wasserrad, wie so ein Mühlrad, der sich dreht, wenn du da halt was reinlegst und dann bewegt er sich und dann fallen die Steine runter. Das einfach musst du die halt nehmen, die rausgefallen sind. Das ist das Prinzip auch ein Sack mit Steinen und du legst sie halt dann da rein. Ich muss gucken, wie das hieß. Das weiß ich nicht mehr auswendig, aber es ist von der gleichen Firma wie das Bausack, wenn ich richtig bin.
Okay. Hat sogar eine eigene Wikipedia-Seite, das Spiel. Ja. Das ist Wahnsinn.
Ja, ich fand's lustig, dass man direkt diese Wikipedia-Seite zum Spiel gefunden hat, ehrlich gesagt.
Ja.
Ist das Spiel, was du meintest, das andere Bamboleo?
Nee, Hamsterrolle heißt es.
Hamsterrolle.
Natürlich.
Ja.
Es ist auch von der Firma Zoch und das heißt Hamsterrolle.
Ah ja, hier, guck, Hamsterrolle. Ja. Mhm.
Das ist eigentlich nicht schlecht, weil man kann es auch angetrunken spielen. Es ist ein bisschen erschütterungsresistenter als Bausack, die Hamsterrolle. Ja, und je nachdem, wo man es halt hinlegt, dreht sich diese Hamsterrolle halt auf dem Tisch weiter und dann fallen die Steine, die du vorher platziert hast, wieder raus. Und wenn du die Steine von anderen rauswirfst, dann musst du sie halt auf die Hand nehmen. Ich fand jetzt, Bausack hat mir ein bisschen besser gefallen als die Hamsterrolle, weil du bei Bausack mehr Variationen drin hast, was die Steine angeht. Hamsterrolle hat natürlich nur Rechtecke und Stangen, mit denen du arbeiten kannst. Und ich glaube noch so ein Dreieck, aber das war's. Bausack hat da wesentlich mehr Variation. Aufbauen ist faktisch nicht existent. Also, das ist halt das Schöne dran. Hm. Und erklären auch nicht zwingend. Je nachdem, wie viel Wert man auf die Regeln legt, weil es ist schon lustig genug, die Dinger aneinander reinzulegen.
Ja. Dann würde ich da aber direkt anschließen mit einem Fremdpick, in dem ich auch ein Spiel von Martin picke.
Oha.
Das finde ich nämlich irgendwie gewisse Ähnlichkeiten zu Bausack, ehrlich gesagt, offenbart an der Stelle. Das haben wir nämlich auch schon ein paar Mal, glaube ich, zwischendurch mal gespielt. Dimension oder Dimension, keine Ahnung.
Ich glaube, es ist Dimension.
Ja, und zwar ist das ein Spiel, wo man mehr oder weniger eine Menge an bunten Kugeln hat. Und es gibt gewisse Regeln, die, glaube ich, verpflichtend sind oder die verboten sind. Ich glaube, beides, ne?
Es gibt beides.
Ja.
Es gibt Verbote und Pflichten.
Genau, also gibt zum Beispiel sowas wie, Blau muss immer an Orange irgendwie grenzen oder Orange darf nicht an Blau. Ich glaube, so in die Richtung sind ein paar von den Sachen. Mhm. Und dann muss man quasi aus diesen Kugeln einen Turm bauen, der diesen Regeln genügt. Und das fand ich ein sehr witziges Konzept für zwischendrin, weil es auch sehr einfach ist und es ist auch sehr sprachneutral. Man darf nur nicht farbenblind sein wahrscheinlich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die Farben farbenblind safe waren von den Kugeln bei dem Spiel.
Ich glaube schon, relativ.
Aber prinzipiell muss man nur sich an die Regeln halten können und dann bauen und das geht sehr schnell von der Hand, wenn ich mich recht erinnere.
Du musst ja nur 6 Karten in die Mitte legen, dann wird die Sanduhr umgedreht und jeder baut seine Pyramide aus Kugeln und dann wird geguckt, ob er sich an die Regeln gehalten hat und für diejenigen, die halt Fehler machen, gibt's Punktabzug.
Ja.
Das ist es. Das ist auch relativ schnell erklärt.
Fand ich ein sehr witziges Spiel für zwischendurch.
Ja.
Und da habe ich natürlich noch ein perfekt dazu passendes Spiel, weil wir haben über Farbenblindheit geredet.
Ah, jetzt.
Da würde ich dann noch Use and Cues.
Das war ein sehr schönes Spiel.
Man stelle sich so einen typischen Farbenpicker aus einem Grafikprogramm vor, aber als Spielbrett ausgedrückt. Also man hat ein Spielbrett, auf dem verschiedene Use-Farbtöne sind. Und einer ist immer an der Reihe und muss einen Farbton beschreiben. Dann müssen reihum die Spieler ihre Figur in die Nähe von Farbfeldern setzen, die sie denken, dieser Farbbeschreibung entsprechen. Dann kann man noch einmal einen zweiten Tipp geben, je nachdem, ob man noch mehr Punkte rausholen will als Fragensteller oder man lässt es, weil man denkt, man schenkt damit nur den anderen Spielern Punkte. Und dann wird mehr oder weniger ein Rahmen aufgelegt mit dem Zentrum an der echten Farbe, die eigentlich gesucht war und man bekommt Punkte anhand von dessen, wie viele Spieler in diesem Rahmen sind und die Spieler bekommen Punkte, je nachdem, wie weit entfernt sie von der echten Farbe sind, beziehungsweise wo in diesem Rahmen sie drin sind. Und das ist ein sehr witziges Spiel, weil wie bei Codenames, und ich finde hier fast noch lustiger, ist es natürlich sehr witzig, wie die Leute welche Farbe umschreiben dann.
Ja, das war sehr gut.
Weil es ist ja mehr oder weniger auch in so einem Wort mehr oder weniger umschrieben oder zwei Worte. Und es gab verrückte Sachen. Ich habe zwar gerade nicht direkt eins im Kopf, aber...
Ja, aber es hängt natürlich stark von der Spielergruppe ab, wie bei vielen Dingen. Aber das war schon sehr kurzweilig, ja.
Ich glaube, frische Morgenwiese oder so irgendwas war mal ein Tipp.
Ja, ja. Ja. Butterbrot 3 Wochen im Schulranzen.
Moment, wird es dann Grünschimmel, Blauschimmel oder?
Ja. Oh, Edelschimmel. Ja. Genau, auch ein sehr lustiges Spiel für zwischendurch. Weil kann man prinzipiell auch so lange spielen, wie man möchte.
Mhm. Marc, hast du noch eins?
Ja, ja, weil Johannes, du hast angesprochen, wir hatten es ja in unserem gemeinsamen Urlaub oder als wir unterwegs waren, gespielt, das Hues and Cues. Und da hatte ich auch noch ein Spiel dabei, das nennt sich Jump Drive. Ist das Deckbuilding, wenn man es vor sich auslegt?
Ja, ja.
Nicht so richtig, oder?
Nicht so wirklich eigentlich.
Also ich überlege gerade, wie das Prinzip dann heißt. Naja, also man zieht Karten und diese Karten haben einen Preis, den man dann bezahlen muss. Und das ist relativ simpel, weil man Karten quasi einfach mit Karten bezahlt. Also ich lege Handkarten ab, um eine Handkarte zu errichten sozusagen und damit meine intergalaktische Zivilisation voranzubringen. Und dann gibt es immer eine Wertung und man bekommt Punkte. Und auch das kann man, also offiziell ist, glaube ich, bei 50 Punkten Schluss und das nimmt dann so ein bisschen exponentiell zu, die Punktezahl. Am Anfang krebst man immer so pro Runde ein, zwei Pünktchen zusammen und dann irgendwann geht's rund. Kann man dann aber auch verlängern, wenn man sagt, ach, man hat da gerade Lust, Spaß dran, dann macht man halt ein paar Punkte mehr. Ich finde, es funktioniert ganz gut und hat auch einen relativ hohen Wiederspielwert für zwischendurch, weil die Kombination aus Karten, mit denen man dann eben punktet, kann man immer wieder anders zusammenstellen. Also diese Karten haben auch häufiger Zusammenhänge, das heißt also, wenn du diese eine hast, dann darfst du eine besondere oder eine bestimmte Art von Karten vergünstigt kaufen und solche Späße. Das heißt, man kann da schon ein bisschen strategischer vorgehen und eben sagen, ah, man probiert jetzt mal diese Strategie aus und guckt mal, ob man damit schneller an die benötigten Punkte kommt. Ist meines Erachtens zum Beispiel eben aber auch nicht so partyspielmäßig geeignet für Leute, die eben nicht groß mit Brettspielen oder Kartenspielen in Berührung gekommen sind oder in Berührung sind, sondern schon auch in unserer Gruppe, sage ich mal, sagt ja, zwei, dreimal und dann hat man es drauf. Und ich muss sagen, wenn man das öfters gespielt hat, irgendwann geht es auch echt flott.
Ja, ich finde, das hast du bei unserem Spiel schon gemerkt. Da war das zweite Spiel schon deutlich schneller als das erste Spiel.
Jump Drive ist doch auch die etwas kleinere oder neuere Version von einem anderen. Ich habe gerade vergessen, wie das heißt.
Das spielt, glaube ich, in so einem Universum von Spielen.
Ah, das war Race for the Galaxy, oder?
Ich glaube, ja. Das ist spielt im gleichen Universum.
Ich hatte das Race gespielt früher, aber das war lange her. Aber ich meinte, dass das vom Spielgefühl her irgendwie ähnlich war. Und Race for the Galaxy war auch so, dass man das irgendwann sehr schnell spielen konnte, wenn man es häufig gemacht hat.
Ja, also laut Board Game Geek re-implements the City und Race for the Galaxy.
Ja.
Genau, ein schnelles Kartenspiel im Universum von Race for the Galaxy. Auch hier wieder Karten mischen, Handkarten verteilen und es kann losgehen, tatsächlich.
Sehr schön. Ah, was habe ich denn noch auf meiner Liste? King Domino haben wir schon gesprochen. Ah ja, ein weiteres Zweispielerspiel. Und zwar Santorini habe ich draufgeschrieben. Das kann man auch sehr schnell spielen. Ist ein sehr hübsches Spiel mit so hübschen, griechisch anmutenden Häuschen, die man da auf der Insel Santorini bauen muss mit zwei Spielfiguren. Und die haben dann jeweils noch so eine Sonderfähigkeit, die am Anfang vom Spiel irgendwie gezogen wird. Genau. Und das Spiel, was man zu tun hat, ist sehr, sehr schnell erklärt. Es lebt von diesen Sonderfähigkeiten. Und die bringen dann auch eine relativ große Diversität rein, weil sie halt in jeder Runde anders sind. Also da gibt es jedes Mal ein bisschen eine andere Möglichkeit, was man tun kann, was normalerweise nicht geht oder wie man an Punkte kommen kann, was normalerweise nicht geht und so. Finde ich ein sehr schönes Spiel, kann ich empfehlen.
Hast du da die Kickstarter-Variante mit dem goldenen Vlies?
Nee, habe ich nicht. Oder vielleicht ist es, ich muss es mir nochmal genauer ansehen.
Weil angeblich bringt das nochmal richtig Würze rein, was die Variationen angeht. Aber ich weiß es nicht. Ich hab nämlich nicht die Variante mit dem goldenen Vlies.
Dann glaube ich, dass ich die auch nicht habe, weil ich habe es von dir geschenkt bekommen und ich glaube, du hattest zweimal das Gleiche.
Nee, dann hast du es nicht, weil ich habe beim Kickstarter nicht mitgemacht. Deswegen, dann sonst hätte ich ja auch.
Dann kein goldenes Vlies, nein.
Ah, okay. Ich habe dir das geschenkt. Siehst du?
Ja.
Ich das vergessen.
Ja, siehst du.
Ich habe dir Potion Explosion geschenkt. Das weiß ich noch, glaube ich.
Nein, Potion Explosion habe ich gekauft.
Hast du gekauft?
Ja.
Ich habe Potion Explosion mindestens zweimal verschenkt. An wen habe ich denn das verschenkt?
Das weiß ich nicht, aber du hast es, glaube ich, bei mir gespielt und fandst es toll und hast es danach dann verschenkt.
Möglich. Okay, das kann sein. Ich kriege das nicht mehr alles genauso hin.
Verworrene Wege.
Ja, so ist es. Okay, aber dann erzähl doch weiter, Martin.
Ich? Ja, dann nehme ich mal, was der Johannes auch auf seiner Liste hat. Nämlich der Johannes hat auf seiner Liste Pick a Seal, Pick a Bear, Polar Bear oder Pick a Pig. Und ich habe Pick a Pig aufgeschrieben, weil der Johannes hatte Pick a Seal. Als Original ist, glaube ich, Pick a Seal. Zumindest kenne ich es als Pick a Seal.
Das ist zumindest das, was wir, glaube ich, als erstes gespielt haben.
Also gibt es auch auf Deutsch, es das heißt dann Schnapp die Robbe.
Ja, genau.
Und das Schnapp die Robbe, das ist das Lieblingsspiel auch. Also nicht das Lieblingsspiel, aber es spielt meine Frau auch sehr gerne mit mir. Das ist halt so ein Spiel, wo man halt so Memory-mäßig Karten auslegt und dann bekommt man eine Startkarte und auf der ist eine Robbe abgebildet. Und diese Robbe hat irgendwie einen Fisch in der Hand und eventuell eine Sonnenbrille auf und hat einen am unten, einen am oben, ist eine kleine Robbe, große Robbe und dann gibt es noch eine Jahreszeit. Es gibt da 7 Merkmale und du musst eine Karte finden, die sich von deiner Startkarte in genau einem einzigen Merkmal unterscheidet. Und das auf Zeit, weil die anderen Spieler ja auch mit aus diesem Pool der ausliegenden Karten sich Sachen rausnehmen. Ich glaube, es sind 6 auf 6 Karten. Und auf den Befehl hin schnappt die Robbe, geht's los. Und bis einer Stopp schreit, weil er sagt, ich kann nichts mehr anlegen. Damit geprüft, kann der wirklich nichts mehr anlegen. Und wenn das der Fall ist, bekommt er irgendwie eine Bonuskarte. Und wenn einer einen Fehler gemacht hat, dann wird kontrolliert, ob auch keiner irgendwie 2 Merkmale getauscht oder dieselbe Karte genommen hat. Und wenn einer einen Fehler gemacht hat, ist seine Runde invalid. Das heißt, er verliert alle Karten in dieser Runde. Das heißt, man muss zwar stressig Karten einsammeln, aber gleichzeitig aufpassen, keinen Fehler zu machen. Und das ist halt der Clou, weil es passiert in der Regel, dass dir ein Fehler unterläuft. Und das Schöne an diesem Pick-a-Pick und Pick-a-Seal und Pick-a-Bear ist, dass man die auch noch kombinieren kann dann an der Stelle, weil das im Endeffekt dieselben Spiele sind, nur dass sich halt unterscheiden in einem Merkmal. Auf dem einen ist halt ein Bär drauf, auf dem anderen ein Schwein und auf dem anderen halt eine Robbe.
Genau, du brauchst dann halt zum Beispiel als Unterschied das Schwein mit Popcorn in der Hand und der Sonnenbrille auf und dann darf das Einzige, was sich zum Bär ändert, halt sein, dass es dann ein Bär mit Sonnenbrille und Popcorn in der Hand ist oder so.
Genau. Also, es lässt sich relativ einfach kombinieren, es ist einfach zu lernen. Man kann es auch mit Kids spielen, was ich gut finde. Ja, ist wirklich für zwischendurch. Nur betrunken geht's halt auch nicht mehr gut. Außer das ist halt für alle gleich, weil man muss halt schon Konzentration.
Der Spaß steigt dann aber auch an, oder?
Ja, na, du machst halt so viele Fehler, du bist ja halt bei einem Fehler, ist ja halt das Ding rum. Also, da muss schon irgendwie, da ist Sachen wie Flying Louie oder Mensch, ärgere dich nicht mit Schnapsgläsern, ist da spannender als Pick a Pick.
Dann schließe ich doch mal an mit einem Gedächtnisspiel.
Gedächtnisspiel ist immer schwierig.
Und zwar mit That's Not a Hat. Im Endeffekt ist das ein Spiel, wo man eine verdeckte Karte hat, auf der alles aus einem Hut drauf ist. Vielleicht, ich glaube, es gibt auch Hutkarten. Die Karte sieht man am Anfang des Spiels und ab diesem Zeitpunkt sieht man nie mehr die Karte. Und es funktioniert dann mehr oder weniger so, dass eine Karte genommen wird und weitergegeben wird. Es ist ein Pfeil drauf, glaube ich, ob sie dann nach links oder rechts weitergegeben wird. Ich habe es schon eine Weile jetzt nicht mehr gespielt. Und man muss sich halt immer merken, was es ist und was man gekriegt hat. Weil dann sage ich zum Beispiel zum Ferdi, wenn der die Karte kriegt, das ist ein Huhn. Und dann kann er mir das glauben oder nicht. Und wenn er es weitergibt, dann kann der Nächste aber sagen, Ferdi, das ist nie im Leben ein Huhn. Also anzweifeln und wenn es nicht stimmt, dann hat Ferdi verloren und die nächste Runde beginnt oder umgekehrt der falsch anzweifelt, hat verloren. Und das ist sehr lustig.
Klingt wie Maxle das Kartenspiel eigentlich.
Also vielleicht, weil irgendwann gehen halt Karten rum und irgendwann denkt man, das kann nie im Leben jetzt ein Kaninchen sein, weil wir hatten gar kein Kaninchen.
Ich habe gar kein Auto.
Genau, also das ist auch ein sehr lustiges von diesen Memory-like Spielen, würde ich sagen.
So wie Memoir 44.
Wie Memoir 44, genau. Auch ein Memory-Spiel. Genau, aber jetzt, nachdem wir quasi so 2 anstrengende Echtzeit-Nachdenkspiele gespielt haben, jetzt entschleunigen wir noch ein bisschen und spielen einfach Dorfromantik, das Brettspiel, zwischendurch. Ich weiß nicht, Dorfromantik kennen vielleicht viele, das PC-Spiel. Und sehr entspannt, ein klassisches Tile-Laying-Game, würde ich sagen, wo man quasi verschiedene Landschaften auf den Karten hat und zum Beispiel einen Fluss kann ich nur an einer Stelle anlegen, wo auch schon ein Flussstück ist und so weiter. macht auch Spaß und ist relativ einfach so für zwischendurch, wenn man einfach mal so ein bisschen was spielen will, ohne jetzt da vielleicht auch groß nachzudenken und vielleicht auch irgendwie sich daneben noch über andere Dinge unterhält. Mhm. Hat der Marc noch was auf seiner Liste?
Ja, ja. Ein superschnelles Spiel für zwischendurch und der Johannes mag mich dafür jetzt bestimmt nicht. Die Siedler von Catan, das Würfelduell.
Das habe ich noch nie gespielt, das Würfelduell.
Ja, basiert auf reinem Gewürfel.
Oh, okay, dann, ja, gut, dann schwierig.
Hier wieder spielt im Siedler von Catan-Universum und du würfelst halt quasi mit 5 Würfeln Ressourcen aus, die du hast. Du darfst bis zu 3-mal insgesamt würfeln pro Zug. Und versuchst dann halt möglichst viel zu bauen. Und es gibt ein paar Einschränkungen. Und dann hast du halt so einen Wertungsblock dabei, wo du Dinge abstreichst, was du gebaut hast und so Späße. Mechanisch nicht irgendwie.
Also die Yahtzee-Variante von Siedler von Catan.
Quasi. Mechanisch kein ganz großer Wurf, sag ich mal. Aber das ist halt für so zwischendurch hervorragend. Kannst du am Bahnhof, am Flughafen, wo auch immer, im Prinzip Schachtel aufmachen, kannst in der Schachtel würfeln. Jeder hat den Block mit einem Stiftchen. Und dann hast du das mal schnell durch. Der Wiederspielwert ist jetzt nicht so hoch, aber der ergibt sich halt dadurch, dass es in einer Viertelstunde hast du eine Runde gespielt und dann ist es auch wieder gut. Also, Also sehr zwischendurch.
Achso, ich bin schon wieder.
Ja, der Ferdi darf.
So, was habe ich noch? Ich habe noch Hanami Koji.
Gesundheit.
Ja.
Das habe ich auch. Das ist toll.
Das ist ein schönes Spiel für 2 Spieler. Ziemlich strategisch, ist auch einigermaßen schnell erklärt. Und zwar hat man da, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Handkarten auf der Hand und hat genau 4 Aktionen, die man alle machen muss und dann endet das Spiel und es wird gewertet. Und diese Aktionen sind immer darauf ausgelegt, dass ich meinem Mitspieler irgendwas zum Wählen anbieten muss. Also ich gebe ihm 2 Wahloptionen, er muss eine nehmen, ich nehme die andere. Das Interessante dabei ist, die Optionen so zu schneiden, dass halt für mich immer was Vorteilhaftes dabei rauskommt. Wenn man das gut kann, dann gewinnt man das Spiel. Wenn man das nicht so gut kann, dann wird es spannender. Sehr gutes Spiel, finde ich. Erstes Spiel dauert vielleicht ein bisschen länger. Dann hat man aber verstanden, welches die Optionen sind und dann geht es auch sehr schnell. Also, finde ich hervorragend, kann ich sehr empfehlen.
Gut, dann erzähle ich noch mal von einem Spiel. Und zwar habe ich auf meiner Liste, weil ich dachte, komm, nimmst du es mal mit auf. Weil das sind jetzt alles so neue Spiele, die jeder kennt. Ich glaube, es ist von 1978, das Spiel Schweinerei. Ich erinnere mich nicht mehr an die Regeln. Das ist das Schöne dran. Ich habe es mir so abgespeichert, das ist Kniffeln nur mit Schweinen. Mhm. Anstelle von Würfeln hat man 2 Plastikschweine. Und man wirft die und je nachdem, wie sie liegen bleiben, ob sie auf der linken Backe, auf der rechten Backe liegen bleiben, ob sie beide in die gleiche Richtung zeigen, wenn sie liegen bleiben, haben die diese geworfenen Schweinsfiguren unterschiedliche Namen anhand der Positionierung und das gibt dann Punkte. Das habe ich mir gemerkt.
Okay.
Also man würfelt mit Schweinen und das war's. Und das ist erklärt das Spielprinzip schon auch komplett. Ob es dann weitere Regeln gab, kauft euch das Spiel, lest selber nach. Ich glaube, man kann das noch kaufen. Aber es ist Kniffel mit Schwein.
Du kannst bestimmt auch eine 3D-gedruckte Variante finden.
Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, das Interessante ist halt, dass man diesen Zettel hat, wo dann draufsteht, was ist. Also wie die einzelnen Figuren heißen. Die haben ja natürlich alle irgendwelche schweinischen Namen. Und dann kann man sich darüber streiten, ob der jetzt tatsächlich auf der Backe liegt oder ob der an dem Ohr oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Mhm. Ist auch nicht wichtig. Ist kein sinnvolles Spiel, aber ist eine Kindheitserinnerung. Da erinnere ich mich dran, dachte mir, okay, gut. Wenn es jetzt hätte, würde ich es wahrscheinlich auch mal spielen. So zwischendurch bestimmt nett. Und nur damit man mal Schweine geworfen hat. Es geht gar nicht so drum, dass man da gewinnt. Es lebt davon, dass man diese Plastikschweine wirft.
Der sogenannte Schweinwerfer. Ja.
Ich habe gerade nur spontan bei Boardgame Geek 2 Fotos der, ich denke, das ist die schwedische Verpackung, gefunden.
Ja.
Da heißt eine der Positionen, wo die Schweine nebeneinander auf der linken Seite liegen, Seed Flask. Und die, wo sie gegenläufig auf der jeweils anderen Seite liegen, Flag Slack. Dann gibt's eine, die ich nicht identifizieren kann, die Bara Bacon heißt. Also wahrscheinlich anders ausgesprochen. Und man kann es wohl theoretisch schaffen, dass die sogar aufeinander stehen. Das wäre dann Chris Knorr.
Also Wikipedia sagt ja auch ganz klar, es gibt hier bei der Bewertung bei einem Schwein, wenn das Schwein auf dem Rücken liegt, dann ist das eine Sule. Das sind 5 Punkte. Schwein steht auf den Füßen, ist eine Haxe, auch 5 Punkte. Schwein lehnt auf einer Schnauze, das ist Schnauze, das ist 10 Punkte. Und Backe lehnt auf Schnauze und Ohr, ist 15 Punkte.
Uiuiui.
Und wenn du mit beiden Schweinen liegen auf der gleichen Seite, ist eine Sau, das ist ein Punkt. Dann gibt es die Doppelsohle, Doppelhaxe, Doppelschnauze, Doppelbacke. Dann gibt es beide Schweine liegen auf verschiedenen Seiten. Einmal Punkt oben, einmal unten. 0 Punkte für die aktuelle Hunde, das nennt sich faule Sau. Falls eine Position gefunden wurde, die noch nicht erwürgt wird, ist es Gulasch. Wenn die Schweine sich berühren, ist es ein Sauhaufen. Dann gibt es 0 Punkte.
Ja, der Punktestand wird auf 0 gesetzt sogar.
Und wenn ein Schwein auf dem anderen landet, ohne den Tischplatz zu berühren, ist es eine Schweinerei. Und die ist sehr unwahrscheinlich und der Spieler scheidet aus. Okay. Und es gibt eine Wikingerfassung und eine Jonas- und Franzi-Legende. Die Wikingerfassung ist, dass die Wikinger die Schweine geworfen haben und daher das Spiel kommt. Und die Jonas- und Franzi-Fassung ist, dass es die beiden Schweine waren und die haben kleine Schweine geschnitzt, damit sie selber nicht mehr geworfen werden.
Natürlich. Und laut BoardGameGeek gibt es auch eine Extra-Version Pass the Pigs mit Big Pigs, was quasi die Wikinger-Schachversion davon ist, dass du zwei große Pigs auf deinem Rasen offenbar dann würfeln kannst.
Ja, es ist wie Kreuzworträtsel in Großschrift halt.
Big Pigs. Moment, ich muss gucken, ob ich da was finde. Ah, das gibt's tatsächlich.
Okay.
Aber ja, gut. Aber das ist das Spiel, ja.
Dann kommen wir auch zu meinem letzten Spiel. Ich habe noch Set aufgeschrieben. Das gehört zu einer Klasse von Spielen, die kann ich nicht immer spielen und die mag ich auch nicht immer gerne. Und das ist auch, muss man mögen, nämlich so Sachen, wo man halt schnell sein muss, um irgendwelche Muster zu erkennen oder irgendwas, ja, solche Sachen.
Da hat mich eine deiner Töchter knallhart abgezogen in dieses Spiel.
Das, ja. Genau. Das ist so, da liegen, ich glaube, 4x3 Karten aus und diese Karten, da sind unterschiedliche Motive drauf, die können unterschiedliche Farben haben und unterschiedliche Füllungen können die Motive, glaube ich, haben. Und dann muss man 3 Karten suchen, die sich entweder in, die Spielregeln sind schwierig zu erklären und sehr, sehr leicht, wenn man sie verstanden hat. Also pro Merkmal müssen die Karten entweder alle gleich oder alle unterschiedlich sein.
Ja.
Und dann gibt es aber halt 3 Merkmale. Und dann muss man da irgendwie Sets von Karten finden. Und wenn man eins gefunden hat, sagt man Set, zeigt das Set an. Und wenn es stimmt, dann darf man sich's nehmen, werden 3 neue Karten auf das Spielfeld gelegt und es geht weiter. Und so geht es halt, bis das Spiel zu Ende ist, also bis die Karten zu Ende sind. Ja, das ist sehr kurzweilig und man darf sich nicht stressen lassen. Also wenn das jetzt nach etwas klingt, wo ihr sagt, oh, um Himmels Willen, da muss man schnell sein und schnell Dinge erfassen, das kann ich ja gar nicht ab, dann ist das nix.
Ja.
Aber manchmal ist es für zwischendurch okay, finde ich.
Ja, es ist schon witzig. Ich fand's nur lustig, dass ich jedes Mal die Karten noch angeguckt habe und dann schon kam, ah ja, da und da.
Ja, ja, dann Set.
Auch so ein Spiel, was man mit zunehmendem Alkoholpegel auch schwierig spielen kann.
Ja.
Die sind alle Wellenlinien, Martin.
Aber das gilt ja auch für Twilight Imperium. Also
das ist richtig. Ich habe Twilight Imperium nie gespielt. Ich habe nur StarCraft gespielt. Und das hat mir lang genug. Das war 5 Stunden StarCraft reichen mehr.
Ich habe euch ja immer noch nicht von der Runde Twilight Imperium.
Doch, ich wäre dabei. Ich wäre dabei. Hast du das? Nee, du hattest es doch gar nicht, oder?
Nee. Sag mal so, da war mir die Aussicht auf eine Durchführung des Spiels bisher zu unwahrscheinlich, um zu investieren.
Ja. Okay, das war mein letztes.
Hat doch jemand was? Ich hätte doch Kelp.
Oh, das sagt mir was.
Wie heißt es?
Kelp.
Ach, Kelp. Ja. Ah, das war das mit dem Fischen, gell?
Es ist ein Tintenfisch und also es ist ein Zweispielerspiel. Einer spielt den Tintenfisch, einer spielt den Hai. Und der Hai muss den Tintenfisch auf abbestimmten Bahnen legen und der Tintenfisch muss irgendwie seine Spur verschleiern.
Hm.
Das ist ziemlich cool. Ich hab's leider nicht selbst. Ich hab's nur bei Freunden bisher gespielt. Grüße gehen raus an den Timfluencer. Auf jeden Fall fand ich's recht nett. Ich krieg leider die Regeln im Kopf nicht mehr so genau hin. Das hat mir gut gefallen, als wir es gespielt haben. Es hat ein schnelles Zweispielerspiel, was auch wenig Aufbau hat. Also es ist ein kleines Spielfeld und du hast so Bahnen, an denen du halt entlang dich bewegen kannst nur und du versuchst halt deinen Tintenfisch so zu platzieren, so ein bisschen wie Jagd nach Mr. X, nur in sehr, sehr kleinem Spielfeld, damit der dich nicht findet an der Stelle. Du bewegst dich praktisch unsichtbar an und der versucht dich zu finden. der Hai. Wenn er dich halt einkreisen kann und dich hat, dann ist halt rum.
Hört sich aber cool an. Und ich glaube, derjenige, welche, bei dem du das gespielt hast, der hat mich auch schon mal drüber aufgeklärt. Ich finde, sieht auch schön gemacht aus.
Ja.
Ich glaube, das hatte ich mir nämlich mal angeguckt.
Das Ding ist halt, es spielt sich halt asymmetrisch. Das heißt, die beiden Spieler bewegen sich unterschiedlich und es geht auch nur zu zweit. Das macht ein bisschen den Reiz davon aus. Ist natürlich auch so, dass man da mehr erklären muss als bei den anderen, die ich sonst so auf meiner Liste hatte.
Ja, wobei es so trivial waren, die Schweinerei-Regeln jetzt auch nicht.
Nee, das nicht, aber das ist halt auch so, man würfelt ja erst und dann schaut man nach. Mir ist ja vor dem Wurf des Schweins egal, wie die Regel ist, sag ich jetzt mal.
Ja, klar.
Ja.
Hast du noch was, Johannes?
Sag mal so, ich würde jetzt eine Kombination von mehreren zwischendurch spielen. Eins, das wir schon öfters gespielt haben, das sehr witzig ist, Just One.
Oh ja.
Oh, das ist hervorragend.
Im Endeffekt, einer wählt ein Wort blind aus auf einer Karte. Alle anderen schreiben mit so einem Dry-Erase-Marker auf einen Schild einen Tipp dazu, während die Person, die das ausgesucht hat, die Augen geschlossen hat. Und dann werden doppelte Begriffe und Synonyme gestrichen. Und am Ende muss der Ferdi Banane aus dem Wort gelb raten. So funktioniert dieses Spiel, weil alle anderen Begriffe weggeschlöscht wurden von, glaube ich, 6 anderen Begriffen. Weil ich glaube, wir waren zu 8, als wir das da gespielt haben.
Ja.
Das ist ein ganz kurzweiliges Spiel für zwischendurch und hat dadurch hohen Wiederspielwert, dass halt jedes Mal was anderes passiert. Und wir, glaube ich, auch noch nie durch alle Karten durch sind, weil ich glaube, auf jeder Karte hast du 5 Begriffe und so lange macht es dann meistens doch keinen Spaß, dass man sich unendlich lange durch alle Karten durchspielt. Aber man kann ja da schon eine variable Zeit zwischen 10 Minuten und einer Stunde, würde ich sagen, füllen. Ich glaube, mehr als eine Stunde weiß ich nicht, ob man da Just One am Stück spielt.
Ja, ich glaube nicht. Dann ist auch mal gut.
Genau, und dann noch 2 Spiele vielleicht, die so ein bisschen quizzig sind, würde ich sagen. Das eine, was ich immer sehr gern spiele, auch wenn ja, eher ein bisschen seltener, ist Concept. Mehr oder weniger auch so ein Spiel, einer muss Tipps geben, darf aber nichts zu dem Tipp sagen. Und man hat so einen Spielplan, wo verschiedene Sachen drauf sind, wie zum Beispiel Mensch, Tier, Viereck, Kreis, Rot, Grün. Und die Person, die die Tipps gibt, muss quasi die Tipps geben, indem sie bestimmte Marker auf diesen Sachen platziert. Zum Beispiel für ein Hauptkonzept, deswegen heißt es Konzept, und Nebenkonzepte und kann das mit mehreren Farben machen, um die Leute zur richtigen Antwort zu steuern. Und das ist auch ganz lustig, weil es ist natürlich nie genau das drauf, was man braucht, sondern man muss da schon ein bisschen um die Ecke denken. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Hai kennzeichnen wollte, müsste man halt vielleicht Tier, dann irgendwie Wasser und, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwo ein Zahn noch drauf. Ich weiß gerade nicht mehr, was auf dem Spielplan drauf ist und müsste so halt irgendwie probieren, vielleicht die Leute dazu zu bringen, dass, das könnte natürlich Hai sein. Auch sehr kurzweilig und sehr lustig. Manchmal ist es natürlich ein bisschen blöd, dadurch, dass der eine nichts sagen darf, ist es auch ein bisschen frustrierend manchmal. So der Klassiker, man hämmert dann mit einem von den Tippmarkern auf den Spielplan, weil man endlich will, dass die anderen Leute doch endlich auch so denken wie man selber. Aber ist auf jeden Fall ganz witzig. Und das andere ist noch Anno Domini. Was im Endeffekt, könnte man fast sagen, Hitster nur mit Historienfragen ist. Beziehungsweise mit variablen Fragen. Also ich glaube, da gibt es inzwischen 1001 Themengebiete, die man alle miteinander kombinieren kann. Ich glaube, wir haben mal Fußball, europäische Geschichte und Geografie oder so irgendwas gemischt und gespielt. Mhm. Ich habe, glaube ich, noch irgendwie Deutschland und Sport allgemein, glaube ich, oder so. Im Endeffekt ist es immer so, dass man auch eine Reihe, aber geschert legen muss in der richtigen Reihenfolge. Und da stehen dann so Sachen auf der Karte drauf, wie, keine Ahnung, wann war der erste Transfer für Geld im Profifußball oder so. Also wann wurde die erste Ablösesumme gezahlt, war das, glaube ich. Und vielleicht hat man dann als erste Karte schon die Mondlandung da liegen. Und dann muss man sich halt überlegen, okay, war der erste Transfer vor der Mondlandung oder nach der Mondlandung?
Mhm. Das fand ich nicht schlecht.
Das war gut, ja.
So geht es dann reihum und es sind halt wirklich Sachen, die man im Normalfall nicht wissen kann. Also die Mondlandung natürlich schon, aber sagen wir so, der Anteil an Karten, von denen man noch nie gehört hat normalerweise, ist so 90%, würde ich sagen, an vielen Stellen. So irgendwie, wann wurden die ersten Gaslaternen im Vereinigten Königreich als Straßenlaternen aufgestellt oder so, war glaube ich auch mal was, was ich... Ja. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr witziges Spiel. Allerdings tatsächlich eins der wenigen Spiele, finde ich, das mit mehr Leuten schneller geht. Weil ich finde, zu zweit Anno Domini mit den Standardregeln ist sehr zäh potenziell. Wenn man es aber so zu viert oder fünft mindestens spielt oder so, dann geht es schon deutlich besser, finde ich.
Also Anno Domini fand ich super. Das andere Konzept ist, habe ich auch gespielt, fand ich ganz, ganz schrecklich.
Schwierig, ja.
Ja, war fürchterlich.
Das ist so dieses, na, wie hieß er bei Breaking Bad mit seiner Klingel auf dem Stühlchen? Ist es vielleicht Bing, 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 Bing?
Na, ich glaube, das war das Letzte, oder?
Ja, wunderbar.
Gut, na dann, liebe Hörer, habt ihr jetzt vielleicht was gefunden, was ihr spielen könnt, wenn die Zeit nicht ganz für Twilight Imperium reicht? Genau. Deswegen wünschen wir euch viel Spaß bei zwei langen Spielen und einem Spiel für zwischendurch oder echt vielen Spielen für zwischendurch, die ihr aneinander reiht. Und bis wir uns wieder hören, sagen wir danke, dass ihr dabei wart. Tschüss, wir waren der
Mike,
der Martin,
der Johannes
und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Und eins, zwei, drei. Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr Kontakt mit den Hobbyisten aufnehmen möchtet, schreibt uns eine E-Mail an info@diehobbyisten.net oder besucht uns auf unserer Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr Kontakt mit den Hobbyisten aufnehmen möchtet, besucht uns auf unserer Homepage unter www.diehobbyisten.net oder schreibt uns eine E-Mail an info@diehobbyisten.net.